HR Info. Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl.
Ein kleiner Chip, daran ein dünner Draht, der als Antenne dient, das alles etwa in einem kleinen runden Aufkleber verpackt oder in eine Kreditkarte integriert. So oder ähnlich können NFC-Tags aussehen.
Auf der Messe CeBIT Anfang März in Hannover konnten sich Besucher an einem Stand Chips unter die Haut pflanzen lassen. NFC-Chips, Speicher, die sich drahtlos auslesen lassen. Sind Menschen, die sowas machen, schlicht verrückte Freaks oder sind Datenträger unter der Haut der Beginn eines neuen Zeitalters? Das Zeitalter der Cyborgs? Mehr dazu jetzt in hr-info-Netzwelt. NFC-Chips werden allmählich alltäglich. Wir finden sie auf Verpackungen, an Bezahlterminals, natürlich auch in Smartphones, aber auch bei manchen Menschen, die sich solche Chips unter die Haut einpflanzen lassen. Roman Warschauer bringt uns auf den Stand der Dinge. Was sind NFC-Chips und wie funktionieren sie?
Ein kleiner Chip, daran ein dünner Draht, der als Antenne dient, das alles etwa in einem kleinen runden Aufkleber verpackt oder in eine Kreditkarte integriert. So oder ähnlich können NFC-Tags aussehen. Technisch handele es sich dabei um einen passiven Transponder, erklärt Hans-Peter Schüler vom Computermagazin CT.
Das heißt, man hat ein Lesegerät, das strahlt eine Anfrage aus nach dem Motto, alle mal hier rufen. Und alle passiven Transponder, die dann in der Reichweite dieses Lesegeräts sind, die antworten darauf, indem sie sich einfach bereit melden. Und die kriegen die Energie dafür aus der Sendeleistung dieses Lesegeräts. Deswegen brauchen die keine eigene Batterie oder sowas.
Eine relativ kleine Antenne, keine eigene Energieversorgung. Auch deswegen ist die Kommunikation von NFC nur über wenige Zentimeter möglich. Und daher auch der Name. NFC steht für Near Field Communication, also in etwa Nahbereichskommunikation. Eine Kommunikation über größere Distanzen, sagt Schüler, sei auch nicht im Sinne der Erfindung.
Man will vermeiden, dass normalerweise kontaktbehaftete Kreditkarten immer wieder mal Schwierigkeiten machen, wenn irgendein Lesegerät verschmutzte Lesekontakte hat oder sowas. Das ist kein Störfaktor mehr, wenn das Ganze dann drahtlos geht, auch wenn es möglicherweise nur über 2-3 mm Distanz geht.
Die Antwort des NFC-Transponders kann aus wenigen Zeichen bestehen, etwa einer Inventarnummer. Es sind aber auch mehr Informationen möglich. Internetadressen, Kontaktdaten, Informationen zu einem Exponat in einem Museum oder ähnliches. Bezahlsysteme sind heute die wohl wichtigsten Anwendungsbereiche für NFC, ob für Kantinenkarten oder auch zum kontaktlosen, schnellen Bezahlen kleinerer Beträge mit der Kredit- oder EC-Karte. Die relativ kurzen Distanzen dienen auch der Sicherheit. Eben nur aus nächster Nähe kann eine NFC-Karte ausgelesen werden. Und nicht jedes Lesegerät kann jeden NFC-Transponder auslesen. Unterschiedliche Datenprotokolle, unterschiedliche Programme, unterschiedliche Apps kommen für die jeweiligen Anwendungen zum Einsatz. Wenn nötig, können die Informationen zudem verschlüsselt werden. CT-Redakteur Hans-Peter Schüler hält NFC deswegen grundsätzlich auch für sicher.
Der eigentliche Pferdefuß liegt bloß darin, wie erzeuge ich die Schlüssel? Und wenn da zu einfache Grundsätze gewählt werden, um Passwörter zu wählen oder so, dann kann daraus wieder eine Unsicherheit entstehen. Aber das ist dann eigentlich nicht dieser drahtlosen Funktechnik anzulasten, sondern der Logik, die dahinter steckt.
NFC in der Mensakarte, NFC im Personalausweis, NFC im Handy, NFC in der Mitgliedskarte vom Sportstudio. Warum also nicht alles in einem Chip bündeln und unter die Haut pflanzen? Grundsätzlich gibt's das schon, Hans-Peter Schüler hält aber nicht viel davon.
Das mag sich lohnen und wird ja auch praktiziert für Haustiere und für Schlachtvieh. Für Menschen halte ich das ehrlich gesagt für einen Partygag, der schon seit einigen Jahren auch praktiziert wird. Aber da glaube ich kaum, dass das über den Gag-Status hinauskommen wird.
Hans-Peter Schüler ist also der Meinung, dass die Chips unter der Haut nicht viel mehr sind als ein Partygag. Ganz anders sieht das der Journalist und Buchautor Alexander Krützfeld. In seinem Buch Wir sind Cyborgs beschreibt er die Generation Cyborg, die sich Chips und Platinen in allen möglichen Formen und mit zahlreichen Funktionen unter die Haut pflanzen lassen. So wie kürzlich auf der Messe CeBIT, wo man das an einem Stand machen lassen konnte. Herr Krützfeld, sind das Nerds, schräge Freaks, die sowas machen?
Also es sind auf jeden Fall keine Freaks. Ich bin auch mit diesem Eindruck eingestiegen, es könnte vielleicht so sein, weil man natürlich erstmal wegen dieser Verletzung und auch die Chips und die Operationen, also erstmal denkt man, wie muss ein Mensch beschaffen sein, dass er das macht. Wenn man das verstanden hat, stellt man fest, dass man vielleicht selber ein Freak ist, weil man sich so wenig damit beschäftigt hat.
Herr Krützfeld, wie muss denn ein Mensch beschaffen sein, wenn er sagt, ich lasse sowas machen, ich lasse mir einen Chip unter die Haut pflanzen?
Also Sie müssen erstmal ein bisschen mutig sein. Wir haben auf der CeBIT gesehen, dass Leute da so an den Stand kommen und kurz vor dem Chipping dann so sagen, ah, tut das nicht doch weh und ist das nicht ganz schlimm? Das ist bei den kleinen Chips überhaupt nicht schlimm. Das ist also wirklich nur ein Piekser. Aber Sie müssen natürlich mit dem Gefühl irgendwie auch klarkommen, dass da jetzt ein Fremdkörper in Ihrer Hand ist, der bestimmte Dinge kann, bestimmte Dinge nicht kann. Und das muss man wollen. Ich glaube, dass viele Menschen dafür noch nicht so bereit sind eigentlich.
Jetzt gucken wir mal drauf, was man davon hat, mit so einem Chip unter der Haut herumzulaufen. Welche Vorteile soll mir das bringen?
Ja, also man kann Kreditkarten verlieren, man kann die EC-Karte im Automaten stecken lassen, wie es mir vor ein paar Wochen passiert ist. Man kann Zugangsdaten verlieren für verschiedene passwortgeschützte Accounts. Und mit so einem Chip ist man durchaus in näherer Zukunft in der Lage, all diese Informationen gesammelt in der Hand zu haben, sodass man sie eben nicht verlieren kann. Dass man sich bei Facebook im E-Mail-Client und so weiter anmelden kann, bezahlen kann. Es ist schon sehr praktisch, wenn diese Zusatznutzen alle so eintreten. Es ist natürlich auch so, stellt man sich die Frage, wenn ich eine Kreditkarte verliere oder es wird ein Format für das Bezahlen geändert, dann tausche ich meine Kreditkarte um. Den Chip muss ich operativ praktisch entfernen lassen und mir irgendwann auch einen neuen einsetzen. Und das, denke ich, ist die große Problematik. Wird es Chips geben, die praktisch da drin bleiben, die man updatet, die dann alles können, oder müssen die auch rausgenommen werden? Denn ich denke, das wäre vielleicht für viele Leute auch ein bisschen eine Zumutung.
Nun gucken wir mal auf die Datensicherheit, Herr Kreuzfeld. Gesetzt den Fall, ich lasse mir jetzt so einen Chip unter die Haut setzen. Wie sicher ist denn dieses Ding vor Spionage? Wie sicher kann ich sein, dass keine Unbefugten auf meine Daten zugreifen können, wie zum Beispiel ja, bei einem Smartphone?
Das ist praktisch auch der Punkt. Diesen Zugriff auf die Daten, den gibt es nicht so, wie man sich das vorstellt. Also der Chip ist kein Tracker, also der verfolgt uns nicht über GPS zurück, während ein Handy das tut, zumindest mit der eingeschalteten Funktion. Ich kann den Chip nur ganz aus der Nähe auslesen mit einem Handy. Ich müsste also praktisch zu Ihnen gehen, mein Handy direkt auf den Chip drauflegen und dann müssten Sie es auch ohne Passwort und ohne jede Form der Verschlüsselung offen haben. Das heißt, wir müssten also relativ viel tun, um an diese Daten ranzukommen. Und wenn man da einfach ein Passwort drauflegt, dann kann man das auch nicht auslesen. Das ist ein bisschen der Denkfehler ganz oft.
Herr Kreuzfeld, noch eine Einschätzung vielleicht zum Schluss. Wird das Verpflanzen von Chips unter der Haut aus der Nerd- und Freak-Ecke irgendwann raustreten? Wird das in absehbarer Zeit was ja, ganz Normales werden?
Ich glaube, es wird zunehmen. Was wir jetzt beobachten, ist, dass es ganz am Anfang ist, dass es noch so ein bisschen Nerd- und Freak-Sachen sind. Aber es wird so langsam zu so einem hippen Lifestyle-Produkt. Also gerade junge Menschen fragen das nach, die eh sehr technikaffin sind. Und ich glaube, das wird eine ganze Zeit so ein bisschen unter dem Radar bleiben. Es werden Leute aus Spaß machen, aus Gag, weil sie es toll finden. Und es wird immer mehr können und der Markt wird langsam immer mehr erschlossen. Und irgendwann gibt es eine kritische Masse, die wird überschritten. Und ab dann ist der Nutzen auch so groß, dass es wesentlich mehr Leute auch im Mainstream machen. Und ich glaube, dann werden wir tatsächlich in Zukunft etwas erleben, dass wir ein solches Interface haben. Ob es ein klassischer Chip ist oder sogar ein implantiertes Mobiltelefon. Das kann man nicht voraussagen, aber dass es dahin geht, da bin ich mir ziemlich sicher.
Alexander Kreuzfeld hat das Buch Wir sind Cyborgs geschrieben und er sagt, Chips unter der Haut, das wird schon bald alltäglich sein. Bevor ich mich nun gleich mit einer Kollegin aus dem Hessischen Rundfunk unterhalten werde, die sich einen Chip in die Hand hat setzen lassen, erläutert Carsten Schmiester in seinem Beitrag, über welche Geschäftsmodelle schwedische Start-ups aus der Chipbranche nachdenken.
Gedämpfte Chill-Out-Musik, Kaffee umsonst aus der Edelmaschine, an den Tischen sehr trendige Leute, fast alle mit Kopfhörern und über ihre Laptops gebeugt. So stellt sich Klein Fritzchen topmoderne Start-up-Geschäftsräume vor und genau so sieht das Epicenter mitten in Stockholm aus. Vor gut einem Jahr mit großem Rummel eröffnet, weil ein Piercer mutigen Start-up-Mitarbeitern Reiskorn kleine Chips zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut setzte. Hannes Schöblatt passt hierher. Groß ist er, jung und schlank, hat leuchtende Augen und eine Idee. Er ist Gründer des schwedischen Cyborg-Clubs Bionyfiken. Ein großer Freund implantierter Datenspeicher und natürlich stolzer Chipträger. Wie hunderte Epicenter-Nutzer, noch immer übrigens. Seine Bilanz nach einem Jahr? Soweit ich weiß, hat sich bisher niemand den Chip wieder herausnehmen lassen. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Manche sind sehr enthusiastisch, andere nicht so. Das ist wie mit allem Neuen. Wir sind aber eine große Gruppe, die findet, dass das eine spannende Technik ist. Wir entwickeln sie weiter und suchen neue Nutzungsfelder. Große Datenmengen passen nicht auf den kleinen Chip, aber Passwörter oder Codes. Damit werden alle möglichen Türen geöffnet. Zum Büro, zum Fitnesscenter, zum Waschsalon. Bei Stockholmer Zeitungsredaktionen, in der Universität und selbst in der Kirchenverwaltung. Noch ist es ein sehr schwedisches Phänomen, sagt Schöblatt. Denn anders als in Deutschland gibt es hier keine Angst vor der theoretisch denkbaren Totalüberwachung oder vor Datenklau. Diese Technik ist sicher, wenn man weiß, wie man sie zu benutzen hat. Wenn es zum Beispiel darum geht, ins Gebäude zu kommen, dann kann man die Chips mit PIN-Codes kombinieren. Dann ist diese Technik sogar sicherer als normale Magnetkarten, die man ja verlieren oder verleihen kann oder einfach im Bus vergessen. Er rät seinen Vereinsmitgliedern, nur Daten auf den Chip zu packen. packen, die man sich auch aufs T-Shirt schreiben würde. Viel mehr geht ja im Moment eh nicht. Noch nicht. Die nächste Chip-Generation ist schon entwickelt und verspricht ganz neue Anwendungen. Schöblatt schwört drauf. Nahfeldkommunikation, das ist die Zukunft, sagt er. Aber sie wird sich eher langsam durchsetzen. Ich glaube nicht, dass in 10 Jahren alle solche Chips haben, aber ich bin sicher, dass wesentlich mehr Menschen diese Technik als sehr praktisch ansehen werden. Und sie wird ja auch wirklich immer kleiner. Nehmen wir den Gesundheitsbereich. Man wird damit in Zukunft zum Beispiel Puls, Blutdruck oder Körpertemperatur messen können. Oder in Stockholm mit Bussen und der U-Bahn fahren, ohne die bisherige Plastikkarte ständig bei sich zu haben. Entsprechende Verhandlungen laufen schon, sagt Schöblatt. Und das ginge dann mit dem neuen Chip, der leistungsfähiger, aber auch größer ist und nicht mehr ganz so leicht unter die Haut geht. Denn im Moment tut das Chippen nicht wirklich weh.
Nein,
sagt Schöblatt, es zwickt nur kurz. Aber bald braucht's dann schon einen richtigen Schnitt, das gibt er zu, mit Zunähen und Narbe natürlich.
HR Info.
Hier ist HR-Info-Netzwelt. Chips unter der Haut, nur was für Freaks und Cyborgs? Die HR-Journalistin Corinna Bleich von UFM ist eine, die diesen Schritt gewagt hat. Sie hat sich auf der Messe Cebit kürzlich einen NFC-Chip zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut setzen lassen. Und nach einem Monat ziehen wir jetzt mal mit ihr zusammen eine erste Bilanz. Corinna, welche Erfahrungen hast du denn bisher gemacht? Funktioniert das Ding?
Also ich war zum Beispiel in einem Fitnessstudio und habe da diese Mitgliedskarte, die man bekommt, durch meinen Chip ersetzt. Das heißt, ich kann mit meiner Hand die Türen öffnen, ich kann die Geräte entsperren, ich kann sogar Getränke damit kaufen. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt auch ein Fahrradschloss, das quasi nur ich mit meiner Hand öffnen kann. Und momentan habe ich drauf die WLAN-Daten von mir zu Hause. Also wenn du mich besuchen kommst zu Hause, dann lege ich meine Hand auf dein Smartphone und schon bist du eingeloggt, ohne dass ich dir mein Passwort geben muss.
Das hört sich ja jetzt alles ziemlich positiv an. Corinna, gibt es denn auch Dinge, die nicht funktionieren?
Ja, genau. Ich habe zum Beispiel am Anfang diese Idee gehabt, ich könnte auch hier beim Hessischen Rundfunk meine Mitarbeiterkarte ersetzen, weil es die gleiche Technologie ist an sich und dann damit mein Mittagessen bezahlen und sowas. Aber das hat nicht funktioniert. Also rein theoretisch ist es NFC, die gleiche Technologie, aber die Systeme sind da nicht kompatibel. Und was halt auch noch nicht funktioniert, ist damit bezahlen im Supermarkt. Da ist es einfach auch noch nicht so weit.
Okay, da ist also noch eine Menge zu tun. Was glaubst du denn? Kommt das zeitnah in den nächsten Jahren für uns alle?
Also ich glaube, das mit dem Bezahlen dauert schon noch eine Weile. Da muss nämlich auch noch der Datenschutz mitkommen. Auf Kreditkarten haben wir diese NFC-Technologie schon. Da ist es auch so mehr oder weniger ausgereift. Also da muss noch ein bisschen Forschung investiert werden. Aber der Markt um NFC, der boomt total. Also in den nächsten Monaten kommen da auch Aufrüstkits fürs Auto raus. Also man kann dann sein Auto mit der Hand starten und öffnen und lauter so Sachen. Also da wird gerade viel entwickelt.
Du hast mir vor unserem Gespräch gesagt, das Einsetzen des Chips unter die Haut, das war alles andere als schmerzfrei. Hat es sich denn gelohnt für dich?
Also ich persönlich würde es immer wieder machen, auch weil es mich sehr interessiert. Ich kann es jetzt niemand anderem wirklich empfehlen. So ein Chip ist schon noch Zukunftsmusik. Momentan hat man total wenig Vorteile dadurch, dass er unter der Haut ist. Also man könnte sich auch einfach einen NFC-Schlüsselanhänger besorgen und den am Schlüsselbund tragen.
Wobei man den natürlich auch verlieren kann, Corinna. Das Implantat ist da ja bestimmt sicherer. Im täglichen Umgang, spürt man das Ding in der Hand?
Also in der Hand nicht. Wenn ich meine Hand jetzt so auf und zu mache, der ist ja zwischen Daumen und Zeigefinger, da spüre ich ihn überhaupt nicht, dass er sich bewegt oder so. Aber wenn ich eine Faust mache und mit der anderen Hand drüber streiche, also wirklich nur, wenn ich weiß, wo er ist und mit meinem Daumen reindrücke in die Stelle mit der anderen Hand, dann kann ich ihn fühlen.
Ist es für dich nicht irgendwie seltsam, so ein komisches Gefühl zu wissen, in meinem Körper steckt ein Stückchen Elektronik?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil dieser Chip, der interagiert ja nicht mit meinem Körper. Es ist ja nicht wie zum Beispiel bei einem Herzschrittmacher oder bei einem Hörgerät oder so, die wirklich auf deinen Körper Einfluss nehmen, sondern ich benutze ihn ja einfach wie ein Speichermedium oder sowas. Also er hat mit meinem Körper selbst nichts zu tun, außer dass er 1 Millimeter unter der Haut sitzt.
Corinna, du hast es ja auch öffentlich gemacht, dass du dir einen Chip unter die Haut hast setzen lassen. Da gab es heftige Kommentare, böse Anschuldigungen, gerade auch bei Facebook. Was hat denn die Leute da so aufgeregt und aufgewühlt?
Also den allermeisten ging es dabei um Datenschutz. Die sehen so einen implantierten Chip als ersten Schritt zur totalen Überwachung zum gläsernen Mensch. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil erstens, mein Chip, den kann man nicht orten, der sendet kein Signal. Ich kann damit nicht überwacht oder sonst irgendwie ferngesteuert werden. Und zweitens, die allermeisten Menschen von denen benutzen Kreditkarten, Payback-Punkte sammeln sie. Sie haben selbst ein Smartphone mit GPS dran. Also die können selbst getrackt werden und sie geben viel von sich bei Facebook oder sowas preis. Das ist so ein bisschen... ein zweischneidiges Schwert. Ich kann verstehen, es ist gruselig, sowas in sich zu tragen. Aber durch ein Smartphone, das ich den ganzen Tag in der Hosentasche habe, mit GPS dran, dadurch werde ich viel mehr zum gläsernen Mensch als durch so einen Chip.
Jetzt gehörst du ja zu einer Gruppe, die sich Cyborgs nennen, Leute, die Elektronik in ihrem Körper tragen. Du hast dich ja auch mit der Frage beschäftigt, was sind das für Typen, oder?
Also Cyborgs allgemein sind Menschen, die irgendwas mit Technik in sich drin haben und viele davon sind wirklich so richtige Aktivisten fast schon. Also gerade denen ist Datenschutz total wichtig, nicht andersrum, nicht wie man denken könnte. Viele von denen passen sehr darauf auf, was sie selbst von sich preisgeben und möchten eben auch andere dafür sensibilisieren und sehen sich deshalb auch in so einer Vorreiterrolle.
Corinna, was meinst du? Wie lange wird es noch dauern, bis das gesellschaftlich anerkannt ist, Chips unter der Haut zu tragen, bis die Mehrzahl der Menschen ja so ein Ding im Körper haben werden?
Ich glaube, das dauert schon noch einige Jahre.
Okay.
Also momentan hat es einfach noch nicht so viel Nutzen.
Corinna Bleich von UFM hat sich einen NFC-Chip unter die Haut setzen lassen. Der Nutzen ist aber noch nicht so groß. Aber das Ding funktioniert. Unter die Haut, Chips und Sensoren im Körper in hr-Info-Netzwelt. Forscher am Center for Body Computing der Universität von Südkalifornien arbeiten an der Zukunft der Medizintechnik. Pillen mit Funkverbindung, Kontaktlinsen für Diabetiker, Sensoren am Körper oder unter der Haut. Die Wissenschaftler wollen durch die dauernde Überwachung des Körpers die Gesundheit verbessern und so zum Beispiel Herzinfarkte oder Schlaganfälle vermeiden. Markus Schuler.
For example, I like your cars, I like BMWs.
Ich mag deutsche Autos, ich fahre einen BMW. Wenn mein Fahrzeug einen Defekt hat, sagt mir das der Bordcomputer. Genau das möchte ich auch für meine Patienten erreichen. Die Herzspezialistin Dr. Leslie Saxon. Sie leitet das Innovationslabor an der Medizinischen Hochschule der Universität von Südkalifornien. Wir sind innerhalb der Uni-Strukturen wie ein kleines Startup, erzählt sie stolz. Die Kardiologin hat den Center for Body Computing vor 10 Jahren aufgebaut. Hier arbeitet sie mit ihrem 10-köpfigen Team, das nicht nur aus Medizinern, sondern auch Physikern und Informatikern besteht. Zukünftig schalten sie nur noch ihr Smartphone ein und erhalten zu ihrer Erkrankung exakt passende Hinweise. Sie werden über ihren Gesundheitszustand fortlaufend informiert und eine App benachrichtigt sie über eine möglicherweise bevorstehende Krankheit. Ein Rezept für Medikamente bekommen sie automatisch. Gemeinsam mit Unternehmen der Medizintechnik und Startups aus Los Angeles und im Silicon Valley hat Saxon in den vergangenen Jahren verschiedenste Sensoren mitentwickelt, die unsere Körperfunktionen überwachen. Kleine Chips, die mit Funktechnologie ausgestattet sind, Herzschlag, Blutzucker und Hormonspiegel messen und diese Daten an das Smartphone des Patienten schicken. Die Chips können zum Beispiel unter die Haut verpflanzt werden. Für die Operation reicht meist eine örtliche Betäubung aus. Wir lieben diese implantierbaren Sensoren. Man muss sie nicht andauernd an- oder ausziehen und sie messen einfach alles. Viele Patienten befürchten, sie würden zu einem Cyborg. Man muss ihnen deshalb erklären, dass ihnen solch ein Implantat hilft. Für den Arzt ist es sehr praktisch, aus der Entfernung auf die Patientendaten zugreifen zu können. Er kann sie zum Beispiel mit anderen Daten gegenrechnen und bessere Diagnosen stellen. Für den Arzt besteht eher das Risiko, dass er zu viele Daten erhält. Die Behandlung chronischer Erkrankungen, Reha-Maßnahmen nach Herzinfarkten oder Schlaganfällen verschlingt in den westlichen Industrienationen Milliardenbeträge. Das ist ein Ziel von Saxon und ihrem Team, die Kosten teurer Medizintechnik zu senken. Anfangen sollte man damit schon bei der Geburt. Saxon plädiert beispielsweise dafür, schon Babys einen Chip zu implantieren. Die Ärztin ist aber auch auf einem anderen Gebiet aktiv. Sie berät das US-Militär. Gemeinsam arbeitet man daran, mit Hilfe von Sensoren Soldaten nach medizinischer Eignung für Kampfeinsätze auszuwählen. Wir wollen, dass der einzelne Soldat weiß, wie es um seine Fitness bestellt ist. Und wir wollen, dass deren Vorgesetzte wissen, ob ein Soldat fit für den Kampfeinsatz ist. Denn das macht den Erfolg am Ende des Tages aus.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Es war ein Aprilscherz des Mitbegründers Steve Wozniak. Am 1.4.1976 wurde das Unternehmen Apple gegründet. Wozniak fand das Datum witzig. 40 Jahre Firmengeschichte mit Höhen und Tiefen, mit einem klaren Konzept, das sich vom Rest der Branche schon immer absetzte, das sich die Firma aber auch immer teuer bezahlen ließ und lässt. 40 Jahre Apple. Wolfgang Stuflesser zeichnet die Apple-Story nach.
Das Produktversprechen.
Apple wollte schon immer anders sein als normale Computerfirmen. Früher mit ein bisschen Hippie-Faktor, heute mit elegantem Design. Technik für Leute, denen viel Technik eigentlich zu kompliziert ist. In einem genialen Werbespot für den Macintosh von 1984 verkaufte sich Apple als Firma für Rebellen, für Leute, die anecken. Dieses Image hat sich zumindest ansatzweise über 40 Jahre gehalten, was vermutlich auch am brillanten Marketing der Firma liegt.
Der wichtigste Kopf
war bis zu seinem Tod 2011 natürlich Apples Gründer Steve Jobs. 1985 wurde er allerdings aus der eigenen Firma gedrängt und kam erst 1997 zurück. Da stand Apple kurz vor dem Bankrott. Was folgte, ist eine in der Branche einzigartige Erfolgsgeschichte. Heute ist Apple die wertvollste börsennotierte Firma der Welt.
Der kreativste Kopf.
Steve Jobs war ein grandioser Verkäufer und hatte sicher ein Gespür für erfolgreiche Produkte. Für die Gestaltung dieser Produkte aber ist seit den 90ern der Brite Johnny Ive zuständig. Der knubbelige iMac, iPod, iPhone und iPad, sie alle tragen Ives Handschrift. Dessen großes Vorbild ist übrigens ein deutscher Designer, Dieter Rams, der ab den 50er Jahren den Plattenspielern und Tonbandgeräten der Firma Braun eine klare Formensprache gab.
Das beste Produkt?
Schaut man auf die Zahlen, ist das klar das iPhone. Rein rechnerisch hat Apple zuletzt 9 Stück pro Sekunde verkauft, 75 Millionen in einem Vierteljahr. Und das, obwohl Apple, als das erste iPhone 2007 auf den Markt kam, von der Konkurrenz ausgelacht wurde, unter anderem von Microsoft-Gründer Bill Gates. Allerdings werden die Investoren an der Börse inzwischen unruhig, weil der Markt für iPhones ja nicht ewig wachsen kann. Und noch hat Apple kein anderes Produkt im Angebot, das das iPhone als Umsatzbringer ablösen könnte.
Das schlechteste Produkt.
Das war vermutlich der Newton, ein persönlicher digitaler Assistent von 1993. Das Konzept klang gut, doch zum Beispiel hat die Handschriftenerkennung nie richtig funktioniert. Als Steve Jobs 1997 zu Apple zurückkam, nahm er den Newton bald vom Markt. Doch einige der Ideen flossen später ins iPhone und vor allem das iPad ein.
Der wichtigste Spruch?
Ganz klar, one more thing. Nach dem Motto, eine Sache hab ich noch. Mit diesen Worten hat Steve Jobs oft die Vorstellung eines neuen Produkts begonnen. So ganz lässig nebenbei gesagt, wurde der Spruch zu seinem Markenzeichen.
But we do have one more thing.
I got one more thing.
But there is one more thing.
Und für Nachfolger Tim Cook war es wie ein Ritterschlag, als er 2014 die Apple Watch mit genau diesen Worten vorgestellt hat.
But we're not quite finished yet. We have one more thing.
Der größte Feind.
Die Liste ist lang. Früher sicher Microsoft. Steve Jobs war überzeugt, dass Bill Gates Ideen von Apple für Microsoft Windows kopiert hat. Später lieferte sich Apple erbitterte Prozesse mit Samsung wegen der großen Ähnlichkeit zwischen Apples iPhone und Samsungs Smartphones. Als Google mit einem eigenen Smartphone-Betriebssystem herauskam, kochte Steve Jobs und drohte wörtlich mit einem Atomkrieg. Auch in der Musikindustrie hat Apple Feinde. iPod und iTunes ließen die CD-Verkaufszahlen massiv einbrechen. Aus den Erfahrungen haben zum Beispiel Hollywood und die Fernsehbranche gelernt und verweigern Apple bis heute die nötigen Verträge, um die Fernsehbox Apple TV fürs Live-Fernsehen freizuschalten.
Die größte Schwäche.
Apple ist und bleibt eine Hardware-Firma. Sie verdienen ihr Geld nicht wie Google mit Werbung, sondern mit den Geräten. Das iPhone ist eben deutlich teurer als viele Konkurrenzprodukte. Doch bei Software und Diensten wie etwa Apple Maps ist die Firma längst nicht so gut aufgestellt. 2012 hat sich Tim Cook sogar öffentlich bei den Nutzern für die fehlerhafte Kartensoftware entschuldigt, ähnlich wie Steve Jobs zuvor für den unzuverlässigen Online-Dienst MobileMe.
Die große Stärke.
Apple-Kunden lieben die Produkte der Firma. Sie kampieren schon mal Tage und Nächte lang, um als Erste das neue iPhone kaufen zu können. Konkurrenten wie Facebook, Google oder Microsoft würden sich so viel Kundenliebe vermutlich wünschen. Aber an den Kultfaktor Apple, der nun schon über 40 Jahre hinweg gewachsen ist, kommt im Moment zumindest niemand heran.
Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung können Sie auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden unter hr-inforadio.de. Und bleiben Sie neugierig.